Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Frühling. Ja, eigentlich haben wir ihn schon, aber es ist doch irgendwie überall noch sehr nass, sehr kalt. Und ja, auch die Tennisprofis haben darunter zu leiden. Tobi hat sich in dieser Woche gedacht, ich nutze einfach dieses blöde Wetter und mache nochmal eine Woche ganz in Ruhe Urlaub. Das hält uns aber nicht davon ab, über Tennis zu sprechen, denn unsere Cheftennisproletin, die macht natürlich niemals Urlaub, sondern schaut immer Tennis. Hallo Enrique von MyTennis.
Hallo Daniel.
Ja Enrique, wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ne? Das Wetter lässt in diesem Jahr irgendwie noch ein bisschen Wünsche übrig. Es könnte besser sein, es könnte langsam wärmer werden. Du hattest gerade erzählt, du hast schon draußen gespielt, ich dieses Jahr noch nicht und ich sehe das eigentlich in den nächsten 2 Wochen hier auch noch nicht im Norden. Aber was viel schlimmer ist, auch die Tennisprofis haben drunter zu leiden, nämlich unter anderem Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann. Denn es ist, glaube ich, also sehr ungewöhnlich bzw. sehr selten, dass das passiert, aber wir haben jetzt Stand der Aufnahme Freitag und in Houston beim ATP-Turnier ist noch nicht mal die erste Runde zu Ende gespielt. Das ist schon sehr, sehr hart.
Ja, das ist wirklich hart, weil der Tenniszirkus hört ja auch nie auf zu wandern. Und wenn du irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes stecken bleibst, hast du ja natürlich nach hinten raus auch ein Problem, wenn du irgendwie weiterreisen musst. Also ich habe am Sonntag das erste Mal draußen gespielt bei angenehmen 7 Grad, was für die Bespannung auch nicht so geil ist, aber es ging. Nur in Houston, wenn ich das tatsächlich richtig gesehen habe, sind die Bedingungen sogar so dürftig, dass sie den Center Court nicht benutzen können. Ich bin mal gespannt. Also es gibt Regularien dafür. Ich habe sie jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, dass man irgendwann tatsächlich mal auf eine Halle und auch einen anderen Belag wechseln dürfte. Nur ob die schon erfüllen, das weiß ich nicht. Muss man mal gucken, wie man das hinkriegt, weil das Turnier muss ja irgendwann mal zu Ende gespielt werden.
Ja, zumal wenn wir das hochrechnen, ne? Also erste Runde zu Ende spielen freitags, dann das Achtelfinale hinterher. Das würde dann ja wahrscheinlich bedeuten, samstags Viertelfinale, Halbfinale, wenn man dann so durchkommt. Das sind dann so 5 eventuelle Matches an einem Wochenende. Gut, da sagen jetzt viele Turnierspieler, ne, das mache ich irgendwie jede Woche von Freitag bis Sonntag. Wenn auch mit Match-Tiebreak vielleicht. Aber das ist natürlich schon echt eine große Belastung, gerade auch, weil man natürlich nicht unterschätzen darf, die Tage davor bereitest du dich ja auch einfach jeden Tag darauf vor. Also du hast ja auch diese mentale Belastung durch die Tage, dass du immer gewartet hast, dich immer irgendwie so ein bisschen versuchst in Shape zu bringen, weil du ja damit rechnen musst, dass es gleich losgeht. Das ist wahrscheinlich nicht die angenehmste Woche dann.
Nein, und vor allen Dingen, es ist ja auch für den Körper dann nochmal eine andere Sache. Also wenn du dann raus dann nicht mehr regnet und die Plätze es halbwegs mitmachen. Also ein nasser Platz oder ein leicht feuchter Platz, Sandplatz, ist ja immer noch mal anders, als wenn du den trocken spielst. Die Bälle nehmen die Feuchtigkeit relativ schnell an. Du musst mit der Bespannung, wenn es dann auch noch kühl ist und feucht, nachhalten. Besonders die, die mit Naturdarm spielen, werden da ihre Freude dran haben an den Wetterbedingungen. Ich habe jetzt gerade noch mal nebenher gelesen, also es soll dann zum Ostersonntag, wenn das eigentliche Finale wäre, soll dann die Sonne wieder rauskommen. Also ab morgen soll es wohl, oder nee, ab Freitag soll es so langsam besser werden. Also ab heute und dann morgen und zum Sonntag hin noch besser. Ja, mal gucken, ob sie das irgendwie da reingequetscht bekommen. Ich will das Thema Klimawandel jetzt nicht über Gebühr anschneiden, nur tendenziell wird es mit den Wetterextremen in den nächsten Jahren nicht besser werden. Also ich glaube, da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass sowas immer wieder passieren kann.
Ja, also genau, das ist natürlich nicht unwahrscheinlich. Wo gespielt werden kann, ist bei den anderen Turnieren, wenn wir jetzt an die Lage denken. Also ich bin auch schon gespannt, wie dann so in 2 Wochen zum Beispiel es in München aussieht beim 250er ATP-Turnier, das ja auch, ich glaube, dieses Jahr noch eine Woche früher ist. Auch da kann es natürlich noch sehr kühl und nass werden. Hoffen wir mal, dass es nicht so wird. Und sonst schauen wir mal weiter. Also vielleicht gehen wir sogar erstmal auf letzte Woche, Henrike, bevor wir auf diese Woche schauen. Dann haben wir das abgearbeitet, auch wenn das ja blöd klingt. Daniil Medvedev, was ist dieses Jahr bitte mit Daniil Medvedev los? Wir hatten Anfang des Jahres mal über ihn gesprochen. Da haben wir gesagt, ja, der könnte natürlich auch gefährlich werden. Den darf man nicht vergessen, so zwischen Alcaraz, Sinner und Djokovic und all den anderen. Aktuell könnte man eigentlich fast sagen, wenn man Stand jetzt eine Momentaufnahme machen muss, alle Titel laufen aktuell irgendwie über Daniil Medvedev.
Ja, also die Ausbeute, ich glaube 5 Finale, 4 Titel, so hat er so in den letzten Wochen angesammelt. Das ist schon enorm. Und im Vergleich zu letztem Jahr, glaube ich, ist das, was sich bei Daniil Medvedev einfach geändert hat, dass er jetzt diese entscheidenden Matches gewinnt. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, letztes Jahr hatte er so eine Phase, wo er dann, wenn es irgendwie drum ging, jetzt muss es sitzen, dann nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Und das ist jetzt anders. Und man muss natürlich auch extrem aufpassen, weil Daniil Medvedev hat Indian Wells und Miami gespielt. Das sind jetzt gerade Indian Wells ist ein Hartplatz, der sehr langsam ist. Und da war Daniil Medvedev entsprechend auch nicht begeistert. Aber er hat es ins Finale geschafft. Miami ist flotter vom Belag her und das hat er gewonnen. Und bis jetzt ist ja quasi Sandplatztennis immer so ein bisschen die Achillesferse von Medvedev gewesen. Nur wenn er jetzt schon anfängt, auf langsamen Hartplätzen zu gewinnen, dann ist natürlich auch auf Sand der Erfolg nicht mehr so ganz weit. Insofern bin ich wirklich gespannt, ob er dieses gute Spiel, was er zurzeit hat, halt auch auf die rote Asche da übertragen kann. Wenn, dann könnte der wirklich einer der Dauersieger der Saison werden, weil dass er gut spielen kann, das wissen wir alle, dass er sich da jetzt mental offensichtlich auch in einem Bereich befindet, der sehr gut läuft, haben wir nun gesehen. Und wenn dann jetzt quasi auch noch der Belag nicht mehr die große Rolle spielt für ihn, dann ist da halt auch nicht mehr viel, was ihn aufhalten kann. Es ist natürlich interessant oder es wäre interessant zu sehen, wie sich das verhält, wenn er gegen Djokovic spielt, weil ich glaube, das ist immer noch so die letzte große Hürde, die man jetzt nehmen muss. Man könnte jetzt natürlich auch noch Nadal auf Sand mit reinzählen, aber da ist es ja momentan physisch sehr schwierig, wo man überhaupt gucken muss, wie weit das noch geht bei Nadal. Aber wenn er dann auch noch das Djokovic-Rätsel geknackt bekommt, ja gut, dann wird wahrscheinlich Medvedev in diesem Jahr nicht mehr viel aufhalten.
Ja, also das mit der mentalen Seite, das finde ich sehr interessant bei ihm, weil wir gucken ja immer, wenn Spieler plötzlich so einen Lauf haben, ich hätte jetzt bei ihm fast gesagt, zurückkommen, aber das, ja, also wäre ja fast eigentlich nicht angemessen, weil er war ja nie so richtig weg. Aber wenn man jetzt mal so sein Spiel anguckt, also ich persönlich habe da jetzt eigentlich keinen großen Unterschied gesehen, dass ich gesagt habe für mich so, also das und das macht er jetzt irgendwie anders, sondern es scheint bei ihm wirklich ausschließlich gerade irgendwie so ein mentaler Aspekt zu sein. Man könnte natürlich auch ganz salopp sagen, naja, der ist vielleicht auch einfach gerade im Flow und vielleicht mal abwarten, bis jetzt mal so ein, zwei Turniere kommen, ja, wo es wieder Rückschläge gibt, ob das dann so weitergeht und er das wieder aufnehmen kann.
Ja gut, aber in den Flow kommen ist letzten Endes ja auch eine mentale Sache. Also Flow hat ja auch etwas mit deinem Kopf zu tun, nämlich dass du einfach, ich sag jetzt mal grob gesagt, im Moment drin bist und dich einfach nur auf das konzentrierst, was da gerade vor dir liegt als Aufgabe, nämlich Bälle über ein Netz zu spielen und alles andere blendest du aus. Das hat ja auch was, eine stark mentale Komponente, also Flow ist ja nicht etwas, in das du dich physisch reintreiben kannst. Natürlich, wenn du jetzt physisch ganz schlecht unterwegs wärst, irgendwie, du hast, weiß ich nicht, du fängst das Laufen wieder an und hast 12 Monate nicht mal eine Runde sanft gejoggt oder so, klar, dann wirst du erstmal vor allen Dingen an den physischen Restriktionen zu knabbern haben. Aber wenn das nicht das Problem ist, und da stimme ich dir zu, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er sich jetzt da groß umgestellt hat in irgendwas oder auf einmal anfängt, anders die Vorhand zu spielen oder so, dann muss es ja in irgendeiner Form eine mentale Komponente zu sein. Ob es einfach ist, dass du dich gerade wahnsinnig wohlfühlst, wie du sagst, im Flow bist, oder ob du vielleicht deine Einstellung geändert hast, das ist ja für mich zumindest am Ende nicht so ein großer Unterschied. Ja, das wird es sein. Natürlich, so ein Lauf wird immer irgendwann mal aufhören. Also, das ist bis jetzt keinem Topspieler gelungen, seine ganze Karriere durch nur zu gewinnen. Aber ja, natürlich wird man gucken müssen, was passiert jetzt, wenn es jetzt noch mal wieder unangenehm wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Indian Wells ranziehe, wo er sich ja teilweise schon auch ein bisschen durchgequält hat, dann sind da seine Chancen, glaube ich, nicht so schlecht, mit auch mit ja mit Gegenwind umzugehen.
Ja, und seine beiden großen Widersacher in den letzten 4 Wochen, in Anführungszeichen, dass die Finalgegner waren, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Und Jan-Henrike, da haben wir beide gesagt, da müssen wir auch drüber sprechen. Denn ich glaube, insgesamt haben die beiden jetzt zum 6. Mal gegeneinander gespielt, ausgeglichene Bilanz. Und natürlich sucht die Tenniswelt, nachdem jetzt Roger Federer nicht mehr da ist und er nicht mehr gegen Rafael Nadal spielen kann, irgendwie nach so einem neuen Klassiker. Und ich habe jetzt nämlich gerade letzte Woche gedacht, okay, also vielleicht finden wir den so langsam, denn der perfekte Messwert war dafür, dass die Tennisfans bei Twitter sich überlegt haben, welchen Hashtag man denn jetzt für das Matchup Sinner gegen Alcaraz nimmt. Siehst du das ähnlich, dass das dieses Potenzial hat? Und wenn ja, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass gerade dieses Matchup ja bisher auch immer qualitativ so hochwertig war?
Also das Zeug zum Klassiker hat es auf jeden Fall und ist es ja eigentlich schon. Ich meine, die beiden sind 19 und 20 oder 19 und 21 und haben jetzt schon 6 Mal gegeneinander gespielt. Und diese 6 Mal, die sie gegeneinander gespielt haben, das sind jetzt auch nicht so irgendwelche Feld-, Wald- und Wiesenturniere, bis auf das in Umag, was glaube ich ein 250er ist, allerdings war es da auch das Finale, haben sie sich entweder bei einem ATP Masters getroffen oder bei einem Grand Slam. Das heißt, das sagt auch viel über die Qualität aus. Und jetzt auch nicht unbedingt in den ersten Runden, ne? Wenn ich mir das mal so angucke, das waren dann entweder ja, etwas spätere Runden oder nicht direkt die erste Runde. Das heißt, die treffen natürlich dann auch in Runden aufeinander, wo man schon ein bisschen was geleistet haben muss, um hinzukommen. Das sagt natürlich auch viel über die Qualität aus von denen. Und dass es das Zeug zum Klassiker hat, ist halt die Häufigkeit des Aufeinandertreffens und der Entertainment-Faktor, weil von all diesen 6 Matches war nicht ein einziges langweilig, ne? Es ist zwar jetzt nicht. Es sind auch 2 glatt ausgegangen, aber alle anderen sind über die volle oder fast volle Distanz gegangen. Und wenn man sich mal diesen einen Ballwechsel zwischen Alcaraz und Sinner anguckt, den Sinner dann gewonnen hat, der ging ja auf Twitter und Instagram rauf und runter. Das ist ja, glaube ich, letzten Endes das Entscheidende an so einer Rivalität, dass da 2 aufeinandertreffen, die ja, gegenseitig in sich das Beste rausholen, ne? Die beide auf einem hohen Level spielen und es dann halt auch schaffen, sich gegenseitig so zu triezen, dass das halt über eine lange Distanz erst entschieden wird. Und ich glaube, das ist halt das, was es auch so reizvoll macht. Warum ausgerechnet die beiden das in sich rausholen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich liegt es so ein bisschen an ihren Spielstilen. Also sie sind beide welche, die sehr gut von der Grundlinie agieren können, die sich auch was trauen, die ein aggressives Spiel haben, trotzdem aber auch variantenreich genug sind, die eben auch mal nach ans vorne ans Netz gehen und vor allen Dingen, die, glaube ich, auch mental Alcaraz wahrscheinlich noch mehr als Sinner momentan, wobei Sinner da langsam hinkommt, halt auch stark genug sind zu sagen, also wenn du hier gewinnen willst gegen mich, dann musst du das selber tun. Ich werde es dir nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Und das ist dann natürlich eine Mischung, die es wahnsinnig interessant macht. Aber ich denke, am Ende ist das Entscheidende, dass die beiden, glaube ich, Figuren sind oder Spieler sind, mit denen sich Menschen identifizieren können, die Menschen mögen, die und dann dazu halt genug attraktives Tennis bieten, dass man sich das gerne über eine Zeit anguckt. Also ich muss ehrlich sagen, die Matches von denen sind im Schnitt immer sehr lange gewesen, Aber ich glaube, die Leute, die das geguckt haben, haben dann nicht gesagt, ach Scheiße, jetzt sind 90 Minuten rum, ich möchte nach Hause gehen, sondern die haben gesagt, ich möchte bitte wissen, wie dieses Match ausgeht. Und das ist der entscheidende Faktor, glaube ich.
Ja, was ich noch gefunden hatte, dass 2019, fast genau sogar vor 4 Jahren, nämlich am 2. April, haben beide zum ersten Mal gegeneinander gespielt. Das war noch beim Challenger in Alicante in der ersten Runde und da haben sie beide noch eine Wildcard für dieses Turnier gebraucht. Auch eine interessante Entwicklung, wenn es gerade mal 4 Jahre sind.
Ja, also das sieht man einfach auch, was die für eine Qualität haben, ne? Also Sinner hat ja ein bisschen früher angefangen quasi, der ist mit 21 ja auch der Ältere von den beiden. Alcaraz hat ihn dann so ein bisschen eingeholt und überholt, aber Alcaraz ist körperlich natürlich auch anders als ein Jannik Sinner. Ne? Alcaraz ist früher, glaube ich, austrainiert, er ist wahrscheinlich noch nicht zu 100% austrainiert, aber er hat eine andere physische Grundlage, die heute im Herrentennis gebraucht wird, einfach schneller erreicht. Und ich denke, das holt Sinner jetzt auch auf. Und deswegen wird es halt so interessant zwischen den beiden. Und klar, die Tenniswelt ist auf Herrenseite, sage ich jetzt mal, natürlich mit der Rivalität von Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic wirklich absolut gesegnet gewesen und trauert dem Ganzen natürlich immer noch so ein bisschen nach. Aber auch wenn das jetzt schon wieder fast platt ist, aber wenn das unsere Tenniszukunft ist, dann brauchen wir uns, glaube ich, um Tennis keine Sorgen machen.
Sowieso nicht, finde ich. Ja, aber blicken wir dann vielleicht zu den Damen mal rüber. Und bei den Damen, Henrike, ja, da hattest du quasi schon vorweg ein Thema, wo du sagtest, da müssen wir drüber sprechen. Garbine Muguruza. Und mein erster Gedanke war, naja, warum über Garbine Muguruza sprechen? Denn die hat letzte Woche ja gar nicht das Turnier gewonnen in Miami. Aber ja, sie hat bekannt gegeben, dass sie ihre Pause verlängert. Und der Grund, ja, kann man, glaube ich, schon sagen, ist für die Tennisszene an sich doch relativ ungewöhnlich, obwohl es eigentlich ja eine sehr bodenständige Begründung ist.
Ja, Garbine Muguruza hat für die Leute, die sie verfolgt haben, als sie noch gespielt hat, und das letzte Match war so Ende Januar, hat sie eine ziemliche Negativserie davor hingelegt gehabt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Matches hintereinander in der ersten oder zweiten Runde verloren. Und wenn man sie zu dieser Zeit hat spielen sehen, extreme Probleme einfach gezeigt, auf dem Platz, die eher, glaube ich, im Kopf verortet waren und nicht so sehr in ihrem grundlegenden Können. Aber natürlich, wenn du, und jetzt kommen wir wieder auf den mentalen Aspekt, mental einfach nicht gut drauf bist, dann machst du auch mehr Fehler. Es ist halt einfach so. Und dann hat sie halt Ende Januar, nachdem sie in, ich glaube, Lyon war es, ja, in Lyon, in der ersten Runde gegen Linda Noskova verloren hat, hat sie gesagt, ich lege jetzt mal eine Pause ein und lege den Schläger mal weg. Und sie hat jetzt halt bekannt gegeben, dass sie die Pause sehr genießt, dass sie einfach mit Familien und Freunden unterwegs ist, einfach was anderes macht, ihr Leben genießt. Ich meine, sie kann sich das leisten und das ist auch alles in Ordnung so. Und ihr diese Pause halt so gut tut, dass sie die verlängert und die komplette Sandplatz- und Rasensaison auslässt. Und ich fand es einfach unglaublich interessant, dass jemand doch von dem Kaliber einer Muguruza ganz klar sagt, ich ziehe jetzt mein Wohlbefinden vor und treffe jetzt mal die Entscheidung zu sagen, hey, mir ging es gu nicht gut. Entschuldigung, wenn man im Hintergrund bei mir jetzt gerade so Geräusche hört, das ist mein Kater, der seine verrückten 5 Minuten hat und durch die Wohnung läuft und Blödsinn macht. Also sorry für die Hintergrundgeräusche, falls man sie hören sollte. Ja, einfach, dass Muguruza sagt, ey, ich gebe jetzt meinem psychischen Wohlbefinden, meinem mentalen Wohlbefinden mal die volle Aufmerksamkeit und entscheide mich auch gegen Tennis, weil das ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was sehr selten in der Tenniswelt vorkommt. Ich meine, der Sport ist halt einfach so ein Dauersport. Man nennt die Tennistouren nicht umsonst einen Wanderzirkus, wo quasi fast schon erbarmungslos so gut wie jede Woche Tennis gespielt wird und die meisten Tennisspielerinnen und Spieler das auch machen müssen. Also ein Turnier kann nur einer gewinnen oder nur eine gewinnen und alle anderen müssen halt zum nächsten Turnier reisen, um die nächste Chance zu ergreifen. Das hat ja auch was mit Geldverdienen zu tun, ne? Gerade die Leute, die eben nicht immer bis ins Halbfinale, Finale vordringen, müssen ja, um genug Punkte und Geld zu gewinnen, auch viel häufiger spielen. Und ich finde es einfach auch mal gut zu sehen, dass Spielerinnen und Spieler auch mal sagen, ey, so, es geht jetzt gerade mal nicht und ich mache jetzt eine Pause. Wobei ich schon finde, dass der Trend auch ein bisschen dahin geht. Also vielleicht ist das nur ein falscher Eindruck, weil man mehr hinguckt, aber ich habe schon so das Gefühl, dass auch immer mehr Spielerinnen und Spielern auch bei physischen Problemen, also wenn sie dann mal irgendwie Knieschmerzen haben oder so, tendenziell inzwischen eher dazu bereit sind zu sagen, okay, ich setze jetzt etwas länger aus und lasse das ausheilen oder spiele mal ein Turnier nicht, sofern es mir möglich ist. Da könnte man dann das Fass der Bezahlung wieder aufmachen beim Tennis, um halt meinem körperlichen und geistigen Wohlbefinden den Vorrang zu geben. Und dafür ist Muguruza jetzt ein extremes Beispiel, aber ich finde es auch wichtig, dass es vielleicht auch anderen zeigt, man kann, sagen wir mal, die persönliche Priorität anders setzen.
Ja, also ich musste da gerade auch in dem Bezug an natürlich einerseits Naomi Osaka denken, aber ja sogar vor allem auch an Ashleigh Barty, die das ja auch gemacht hat, wenn man es genau nimmt, bevor sie dann zurückkam und ja, es an Weltranglistenplatz 1 geschafft hat und Grand Slam-Titel gewonnen hat. Klar, das war damals natürlich ein anderer Umstand. Ashleigh Barty war noch sehr, sehr jung und davor die Karriere, ja, hat nicht so funktioniert, wie sie sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass ja, sich da vielleicht auch ein bisschen was verändert hat im Tennis, ne? Also, dass man da anders mit umgeht, dass man vielleicht auch eher darüber spricht. Ich meine, jetzt haben wir natürlich nicht die Vergleichswerte, aber sie hätte es ja auch einfach machen können, ne? Und stattdessen einfach sagen können, so hier irgendwie körperliche Beschwerden, irgendwas an Verletzungen, mal gucken, wann ich zurückkomme. Aber das auch so klar zu benennen, da habe ich schon den Eindruck, dass sich ein bisschen was verändert vielleicht auch. Und dass auch viel häufiger dann doch über so die mentale Seite gesprochen wird allmählich.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen mein Eindruck. Und ich meine, Ashleigh Barty hat es im Prinzip eigentlich zweimal gemacht. Weil Ashleigh Barty hat einmal, als sie sehr jung war und gesagt hat, ey, ich pack das nicht, diese Dauerbelastung, eine Pause eingelegt. Und dann hat sie ja, als sie auf der Höhe ihres Können war, gesagt, das, was mir Tennis zurückgibt, reicht mir nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Die hätte ja easy peasy physisch weiterspielen können und die hätte easy peasy, glaube ich, auch, wenn sie gesagt hätte, ich spiele im Jahr exakt 10 Turniere, hätte sie wahrscheinlich, wäre sie auch immer noch unter den Top-Leuten gewesen, einfach weil sie so gut ist. Ne? Natürlich muss man auch immer sehen, dass die Leute, die jetzt, glaube ich, aufgrund von physischen oder mentalen Problemen längere Pausen einlegen, immer noch die Spielerinnen und Spieler sind, die sich das halt auch leisten können. Ich glaube, der Illusion darf man sich nicht hingeben, dass das für jemanden, der jetzt um die 100 rumkrebst, genauso möglich wäre. Das ist einfach inhärent in diesem Sport so drin. Und das ist etwas, was eigentlich die ITF, ATP und WTA massivst angehen sollte, dass die, ja, dass es allen Spielerinnen und Spielern möglich wird, eine gute Balance zwischen einer Top-Performance und einem guten Körper und einem guten Geist zu finden, so wie es halt in anderen Berufen auch möglich sein sollte. Aber ich glaube schon, dass sich da ein Verständnis auch verschiebt, dass Sportlerinnen und Sportler eben keine Maschinen sind, die dauerhaft immer Top-Leistungen abrufen können und dass dieser Sport auch mit viel ja, mit viel Kosten verbunden ist im Sinne von, was du aufgeben musst als Mensch oder wie viel du auch von deinem Körper geben musst, weil ich kann es nur noch mal wiederholen. Spitzensport ist nicht gut für den Körper auf Dauer. Und es ist schön zu sehen. Ich hoffe, dass es ein positiver Trend wird, der sich vielleicht dann irgendwann auch mal in die niedereren Ränge verschieben kann, dass sich das Leute leisten können. Es wäre, glaube ich, der richtige Schritt.
Ja, und eine Spielerin, die vielleicht sogar auch schon häufiger sich überlegt hat, ob sie nicht mal eine Auszeit nimmt, wir wissen es nicht, ist Petra Kvitová, die, ich glaube, man kann schon sagen, doch sehr überraschend, jetzt in Miami gewonnen hat, wieder in den Top 10 steht und ja, aus meiner Sicht ja immer so ein bisschen das positive Beispiel dafür ist, dass vielleicht auch für die, die es möchten, sich dieses ewige Dranbleiben irgendwie lohnt, denn wir haben es, glaube ich, eigentlich jedes Jahr, ne, dass wir sie so bei bestimmten Turnieren, am liebsten Wimbledon, gerne zur Siegerin erklären, wenn sie gerade irgendwie fit ist. Dann, ja, es doch irgendwie nicht klappt, vielleicht auch hier und da mal wieder früher ausscheidet, überraschend. Aber dann doch immer wieder diese Reizpunkte setzt, was den Erfolg angeht und wichtige Titel gewinnt. Ist sie vielleicht genau dieses Gegenstück dazu?
Ja, also ich meine, Petra Kvitová ist wirklich eine von denen, die scheinbar eine unerschöpfliche Energiequelle hat an Durchhaltevermögen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was mir bei Jan-Lennard Struff massiven Respekt abverlangt. Ich weiß, man lacht gerne mal über Struffi oder sagt, ja, der spielt eigentlich von der Anlage her so gut, aber es kommt so wenig dabei rum. Darüber kann man ja auch diskutieren. Und ich weiß, dass er gerne auch mal das Opfer von Häme ist. Und ich darf mich da auch nicht ausnehmen, leider. Aber trotz allem, gerade über die letzten Jahre, wo er wirklich tolle Phasen hatte und dann aber auch wieder sehr lange Phasen, wo einfach gar nichts lief, ringt mir das immer Bewunderung ab, wenn Spielerinnen und Spieler offensichtlich immer wieder diese Energie finden, zu sagen, ich tue mir das jetzt an, wirklich von Turnier zu reisen, immer in der ersten Runde oder in der Quali oder viel zu früh raus zu fliegen und dann trotzdem weiterzumachen, weil ich weiß, dass es irgendwann mal wieder klappen wird, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das bei einer Quito war. Ich glaube, das ist ein bisschen auch in ihrer Person angelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sowas ist, was man, das kann man, glaube ich, schon in irgendeiner Form lernen, aber ob man das dann in der Qualität so lernen kann, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es bei ihr auch durch die Geschichte mit dem Angreifer, der da ihre Hand so verletzt hat, wo sie dann ja quasi vielleicht Tennis auch nochmal auf eine andere Art hat schätzen gelernt, weil sie es einfach doch weiter spielen kann, trotz allem. Ich weiß es nicht, aber es ist schön zu sehen, weil auch Kvitová eine tolle Spielerin ist und wenn das Tennis bei ihr passt, das auch unglaublich schön anzusehen ist. Und sie aber, glaube ich, als Mensch auch jemand ist, der auf der Tour immer gebraucht wird. Also insofern, mich freut es für sie einfach.
Ja, und dann vielleicht zum Abschluss noch, denn bei Petra Kvitová warten wir jetzt einfach mal ab, was so die nächsten Wochen kommt. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja auch wieder die ein oder anderen Rückschläge, aber dafür klappt es dann nachher auf Rasen. Zum DTB. Da haben wir in den letzten Wochen viel drüber gesprochen, Henrike. Es gibt nicht so viel Neues, aber doch eine Kleinigkeit, hattest du erzählt. Und ja, man könnte sagen, es ist schon noch eine Reaktion auf das, was so in den letzten Wochen alles veröffentlicht wurde.
Ja, der DTB kommt nicht ganz so zur Ruhe oder die Presseabteilung des DTB kommt nicht ganz so zur Ruhe. Nach den Vorwürfen der sexuellen und personellen Gewalt von Dirk Hordorf gegen mehrere Spieler hat der DTB jetzt gestern war es noch mal eine weitere Pressemeldung rausgegeben, dass sie jetzt auch eine externe Hinweisgeberstelle eingerichtet haben, und zwar mit sofortiger Wirkung. Das heißt, es ist jetzt im Prinzip theoretisch jedem Menschen möglich, an einen Rechtsanwalt diesen anzurufen oder anzuschreiben per Mail und Hinweise auf Fehlverhalten, sowohl unethischem Fehlverhalten als auch interpersoneller Gewalt, also alles, was in diesen Bereich reinfällt, die einem quasi in Verbindung mit dem DTB oder mit DTB Personen oder für den DTDB arbeitenden Personen oder irgendwie in diesem Zusammenhang auffällt, quasi an eine externe Stelle zu melden. Das ist ein Anwalt, der quasi nichts mit dem DTB systemisch zu tun hat, also der jetzt kein Syndikusanwalt ist oder sowas, sondern eine externe Person, die dann darin geschult ist, so etwas nachzugehen. Das ist quasi nochmal eine Verschärfung dieses Konzepts, was der DTB grundsätzlich aufgebaut hat, um halt gegen Gewalt, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch oder irgendetwas in seinem Verband vorzugehen. Und der zweite Schritt ist, dass nochmal eine unabhängige Aufarbeitungskommission eingerichtet wird, um quasi den Umgang im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Dirk Kordoff nochmal aufzuarbeiten und halt zu schauen, was man vielleicht daraus lernen kann und was man noch verbessern kann. Und das kann man jetzt vielleicht als Feigenblatt interpretieren und sagen, ja, das machen die jetzt nur, weil sie quasi dazu gezwungen werden. Das ist bestimmt auch in einem gewissen Bereich richtig. Aber es ist doch, oder es wäre doch zu hoffen, dass aus dieser wirklich furchtbaren Situation, wo von Seiten des DTB sicherlich einiges richtig gemacht wurde, aber vieles leider auch noch nicht ganz ideal, dass das jetzt vielleicht wenigstens dazu beiträgt, dass für nächste Fälle Dinge in bessere Bahnen gelenkt werden, weil ich muss sagen, meine eigene Erfahrung, berufliche Erfahrung mit Sozialeinrichtungen oder Einrichtungen, wo oder Firmen, wo viele Menschen aufeinandertreffen und wo ähnlich wie zum Beispiel auch im Sportbereich das Hierarchiegefälle und das Abhängigkeitsgefälle doch relativ groß ist, gerade solche externen Hinweisgeberstellen, aber auch ein kritisches Auseinandersetzen mit den eigenen, mit den eigenen Mechanismen, um solchen Machtmissbrauch oder solche Gewalt, einfach die Möglichkeiten, Gewalt ausüben zu können, wenn die da besonders unter die Lupe genommen wird, dass das immer ein Schritt dazu ist, um es dann wirklich langfristig besser zu machen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Es ist eine furchtbare Situation und dann wäre es doch wenigstens schön, wenn man da zumindest in der Nachbetracht dann was rausbekommt, was dann für die Zukunft einfach eine bessere Grundlage bietet, um sowas schneller zu ahnden oder es gänzlich zu verhindern.
Ja, also genau, ich finde diese Maßnahme gut, denn ich hatte das unter irgendeinem Artikel mal gelesen, das war so ein Internet-Troll, das war jetzt nicht mehr vom Deutschen Tennisbund. Da stand so nach dem Motto, naja, was soll denn der Deutsche Tennisbund jetzt machen? Die können ja nicht alle ihre Trainer kontrollieren. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, Strukturen zu schaffen, wo Personen sich dran wenden können und wodurch du für diese Thematik einfach ein Auffangbecken schaffst und den Leuten auch klar definierst, das ist eine neutrale Stelle. Und ich fand, so wie die Mitteilung wirkte, ist es genau das. Und das finde ich einen richtigen Schritt, unabhängig von dem, was vielleicht noch passieren wird, muss. Aber ich glaube, das kann man wirklich jetzt mal, also gerade auch nach den Wochen, mal positiv hervorheben, dass sowas geschaffen wurde und dass sich dann beim Deutschen Tennisbund auch Gedanken darum gemacht wird, wie können wir das in Zukunft verhindern, beziehungsweise wie können wir dafür sorgen, dass sowas dann auch aufgedeckt wird und wir nicht viele Jahre später uns irgendwie damit auseinandersetzen müssen.
Absolut. Also ich wollte jetzt auch gar nicht den Eindruck vermitteln, dass ich das irgendwie zu wenig oder dumm finde. Also
Nein, das hatte ich auch gar nicht den Eindruck. Nee. Also ich wollte es einfach nur nochmal unterstreichen. Darum ging es mir.
Ja, es ist richtig. Und es ist auch ein Standard. Also wenn man, egal in welchem Unternehmen man jetzt ist, sagt, also ich sage jetzt mal größeres Unternehmen, wenn du natürlich eine Arbeitsgruppe, irgendwie ein Unternehmen bist, wo nur 5 Leute arbeiten, dann sind die Systeme natürlich anders. Aber sagen wir jetzt mal in einem Unternehmen oder in einem Verband oder so, wo natürlich sehr, sehr viele Menschen aufeinandertreffen, dann kann man natürlich nicht alles kontrollieren und nicht alles verhindern. Aber das geht ja zum Beispiel in einem Staat auch nicht, ne? Also ich meine, wenn das unser Anspruch wäre, dann könnte man sich auch überlegen, warum gibt es eine Polizei, wenn die nicht jede Gewalttat verhindern kann. das ist ja natürlich auch nicht der Sinn der Polizei. Natürlich in der Form auch klar Abschreckung zu sein, aber vor allen Dingen auch Dinge aufzuarbeiten, daraus zu lernen und dann Systeme zu kreieren, die es immer wieder schwerer machen, sowas zu tun, die dann vielleicht auch zu einem, ja, zu einem Systemwandel führen, dass auch mehr Leute hingucken und auch mehr Leute sagen, ey, ist das jetzt wirklich ein guter Standard, den wir hier setzen oder nicht? Und vor allen Dingen die Unabhängigkeit. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die diese Hinweisgeberstelle aufgesetzt haben, aber aus meiner Erfahrung ist das wirklich so, dass diese unabhängigen Stellen, dort kann man sich völlig anonym, aber auch mit Namen melden. Dem wird dann völlig unabhängig von dem Unternehmen, das man da oder dem System oder dem Verband, den man kontrollieren soll, wird dann diesen Vorwürfen nachgegangen und dann auch zur Sicherheit aller Beteiligten, ne, das gilt sowohl für diejenigen, die den Hinweis gegeben haben, vielleicht auch für diejenigen, die dann das potenzielle, der potenziell Geschädigte sind oder die potenziell Geschädigte sind und denen, die der potenzielle Täterin, Täter oder der potenziell Gewaltausübende ist, dass halt zur Sicherheit von allem dem so unabhängig wie möglich nachgegangen wird und dann halt geschaut wird, was man tun kann. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich finde auch gut, dass der DTB diese Schritte geht, weil das ist halt oft, was passiert. Ne? Dann wird sowas aufgedeckt, dann sagt man ein paar nette, salbungsvolle Worte und dann passiert danach oft nicht mehr viel. Und ja, wenn das irgendwie dazu beiträgt, dass vielleicht mehr Leute sich auch trauen, was zu sagen, weil ihr hattet ja auch diese tolle Podcast-Folge von Chip und Charge mit dem Henrik Maaßen, Henrik, glaube ich, heißt er, ne? Hervorgehoben, der einer der Journalisten ist, die quasi diese Geschichte zu Dirk Hordorf veröffentlicht haben. Und ich habe mir diese Podcast-Folge auch angehört und ich fand eine Aussage, die er da getroffen hat, sehr erschreckend, weil sie sich aber auch ein bisschen mit meiner eigenen Erfahrung deckt, die ich mit dem DTB habe, dass wohl den Leuten, den Journalisten, die dann halt recherchiert haben und mit Leuten gesprochen haben zu dem Thema, ganz viele gesagt haben, endlich spricht mal jemand drüber, endlich geht jemand mal diesen Dingen nach. Und das ist etwas, was sich auch mir gespiegelt hat, dass mit ganz vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die in irgendeiner Form mit dem DTB zu tun haben, sich keiner, wirklich keine einzige Person, Männlein wie Weiblein, jetzt nicht aus eigener Erfahrung im persönlichen Umgang, dass denen jetzt persönlich Gewalt angetan wurde, aber keiner sich gewundert hat, dass das möglich ist und keiner gesagt hat, oh, das halte ich jetzt aber für komplett unwahrscheinlich. Und das darf eigentlich nicht der Standard sein oder das wirft einfach kein gutes Licht. Und wenn das jetzt in irgendeiner Form, ob man dazu jetzt gezwungen wird oder wirklich selber überlegt, vielleicht haben wir es bis jetzt nicht ganz gut gemacht, wenn das jetzt in irgendeiner Form angegangen wird, dann ist das auf jeden Fall ein positiver Schritt in die richtige Richtung, ganz klar.
Ja, wir werden schauen, was weiterhin für dann hoffentlich positive Schritte passieren werden. Und nächste Woche, ja, da sind wir dann voll und ganz in der Sandplatzsaison. Es ging ja genau genommen diese Woche dann doch irgendwie schon los. Aber nächste Woche sind die Herren dann beim Masters-Turnier in Monte Carlo. Da werden wir sicherlich das ein oder andere Wort drüber verlieren. Höchstwahrscheinlich sogar auch mit Tobi, der ja auch schon ganz oft da vor Ort war. Allerdings es nie ins Hauptfeld geschafft hat. Ja, Enrique, und dir mal wieder vielen Dank, dass du in dieser Woche bereit warst, mit uns ein bisschen über Tennis zu quatschen. Wir werden uns sicherlich, ja, relativ bald auch wieder hören, denn ich sagte es gerade zu Anfang, du bist ja eigentlich Teil dieser Truppe hier. Und ja, in der nächsten Woche, wie gesagt, noch mehr Sandplatztennis, dann hoffentlich auch bei besserem Wetter. Wenn ihr uns schreiben wollt, vielleicht zu den Themen, die wir hier gesprochen haben, oder vielleicht auch die Themen, die wir mal besprechen sollen, dann gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter, Instagram unter Tennisproleten. Und sonst, Henrike, sind wir fertig für diese Woche.
Ja, wir sind fertig und da bleibt es von mir aus, uns aus, denke ich, eigentlich nur noch zu sagen, an alle schöne Ostern oder zumindest schöne freie Tage, wenn ihr es mit Ostern nicht so habt. Genießt die Zeit, esst alle brav alles auf, damit das Wetter wirklich besser wird und schönes Wochenende.
Macht's gut und tschüss.